Das kommt Marco Liefer mit dem Taxonomieverordnungs-Update. Das ist Top 11 der Agenda.
Ja, vielen Dank, Georg. Genau. Nochmal die Taxonomieverordnung heute als Thema. Warum? Weil wir jetzt, wie wir schon als DSC auch informiert hatten, als am Ende dieses Prozesses für den neuen Delegierten Rechtsakt sind, mit der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt Anfang dieses Monats. Hier nochmal eine Übersicht, das habe ich mich versucht an einer Übersicht, zu diesem mittlerweile ja doch recht komplexen Regulierungstorbubu rund um Taxonomieverordnung, ganz oben die Level 1 Verordnung, so weit so gut, die im Grundsatz her durch drei delegierte Rechtsakte konkretisiert wird. Wir haben einen delegierten Rechtsakt zu zwei klimabezogenen Umweltzielen, da sind technische Bewertungskriterien drin. Wir haben einen weiteren delegierten Rechtsakt zu den vier nicht klimabezogenen Umweltzielen der Taxonomieverordnung. Auch da sind technische Bewertungskriterien enthalten. Und wir haben dann ganz rechts noch einen delegierten Rechtsakt zur Berichterstattung. Alle delegierten Rechtsakte wurden mittlerweile durch diverse andere delegierte Rechtsakte geändert. Änderungen wieder zurückgenommen, Änderungen wurden ausgeweitet. Also wirklich, man muss sagen, vielleicht nicht jedes Jahr, aber fast jedes Jahr gab es da einen neuen delegierten Rechtsakt. Eine zusätzliche Komplexität kommt hinzu durch, das muss ich mir jetzt auch erstmal nochmal bewusst machen, es gibt FAQ-Dokumente, das sind diese Bekanntmachungen, die meist unglücklich am Ende des Jahres als Entwurf veröffentlicht werden und dann irgendwann Mitte des Folgejahres üblicherweise als Bekanntmachung in allen EU-Amtssprachen veröffentlicht werden. Die finalen Bekanntmachungen können dann durchaus nochmal inhaltliche Änderungen gegenüber den Entwürfen beinhalten. Diese Änderungen waren meistens eher geringfügig, können aber in Zukunft durchaus noch größer sein. Aber es gibt auch noch Q&As, das ist jetzt der Unterschied zwischen FAQs und Q&As. Q&As sind die Fragen und Antworten, würde ich es mal nennen, oder die Art von FAQs, die parallel zu Konsultationsentwürfen von delegierten Rechtsakten veröffentlicht werden oder wenn denn delegierte Rechtsakte erlassen wären. Diese Q&As werden aber nicht als Bekanntmachungen veröffentlicht, sondern wirklich parallel zu Veröffentlichung. Genau, dann gibt es halt diesen EU Taxonomy Navigator, der sollte eigentlich mal alle FAQs umfassen und so ein Hilfstool sein. Da können Sie oder könnt ihr im Zweifel besser beurteilen, ob das jetzt eine große Hilfe ist oder nicht. Es gibt diesen Stakeholder Request Mechanism, der im Laufe der Jahre eingeführt wurde, um nochmal Fragen und Antworten an die Plattform on Sustainable Finance und die Kommission zu führen. Eigentlich gedacht nur im Hinblick auf technische Bewertungskriterien. Aber so wie ich das mitbekommen habe in den Meetings der Plattform, durchaus können auch Fragen gestellt werden zur Berichterstattung. Genau, dann gibt es diverse Berichte und Stellungnahmen der Plattform und Sustainable Finance. Ein relativ komplexes Regulierungskonstrukt. So, und wir hatten jetzt Anfang des Jahres halt die Veröffentlichung eines neuen delegierten Rechtsakts im EU-Amtsblatt. Hier war ja auch die Historie von, durchaus kompliziert, sage ich mal, dadurch, dass halt das Europäische Parlament da die Scrutiny Period verlängert hat und nicht so ganz klar war, ob jetzt Einwände erhoben werden oder nicht, aber wir sehen letztlich wohl keine Einwände erhoben. Dieser delegierte Rechtsakt, auch das haben wir jetzt im Top davor schon gehört, erfüllt nicht die vollmundigen Versprechungen, die ursprünglich mal damit intendiert wurden. Das haben wir als DRC auch damals in den letzten Jahren in unserer Stellungnahme halt betont, dass da durchaus Vereinfachungen drin sind von der Idee her, aber halt nicht in dem Umfang, wie man es vielleicht beim ersten Lesen erhoffen würde oder wie die Europäische Kommission das zuweilen auch behauptet. Aus diversen Gründen, aber das hatten wir auch immer auf dem Schirm und haben wir auch kommuniziert bei allen möglichen Gelegenheiten. Aber Inhalt dieses neuen delegierten Rechtsaktes sind vor allem Vereinfachungen zur Berichterstattung, neue Melderbögen für alle Unternehmen. Man muss ja im Kopf immer unterteilen zwischen Nicht-Finanzunternehmen und diversen Unterarten von Finanzunternehmen. Einführung eines Wesentlichkeitsgrundsatzes für KPIs. Es werden aber auch technische Bewertungskriterien geändert und es gibt so ein Wahlrecht, was am Anfang auch für ein bisschen Verwirrung gesorgt hat, weil die Vorschrift leider nicht ganz gut formuliert war. Also man kann diese Neuerung in 26 bis Geschäftsjahr 25 in Anspruch nehmen oder freiwillig halt ein Jahr später, also für die Berichterstattung in 27 bis Geschäftsjahr 26. Und hier auch wieder, es gab Begleitmaterial, also es gab eine Q&A zu dem Zeitpunkt, als dieser delegierte Rechtsakt final erlassen wurde. Im gleichen Zeitpunkt gab es auch nochmal ausgefüllte Beispielmeldebögen, allerdings in einem separaten Dokument. Und dann gab es jetzt im Dezember nochmal den Entwurf von FAQs, die dann später als bekannt machen in dem EU-Amtsblatt vermutlich veröffentlicht werden. So, dieser Top hat jetzt so ein bisschen zwei Intentionen. Zum einen wollte ich auf diesen Entwurf von FAQs eingehen, aber was mir jetzt erstmal wichtiger ist, ist das weitere Vorgehen des FANBs in diesem Jahr. Was steht denn an? Auch das hatten wir für Aktuelles schon mal kommuniziert. Zur Historie kurz, also im letzten Jahr wurde ein sogenannter Call for Evidenzveränderung technischer Bewertungskriterien durchgeführt von der Europäischen Kommission. Was heißt jetzt Call for Evidence? Naja, man wollte irgendwie Rückmeldungen zur Änderung der technischen Bewertungskriterien zu allen Umweltzielen einsammeln. Ziel ist perspektivisch, dass diese Bewertungskriterien konsistenter, rechtssicherer, weniger komplex werden, weniger Aufwand verursachen. Hier wieder dieser Konnex, dieser neue delegierte Rechtsakt soll halt vor allem Vereinfachung bei der Berichterstattung bringen. Diese Vereinfachungen sind aber nur ein kleiner Teil einer möglichen Kostenreduktion, sondern diese Bestimmung von Taxonomiekonformität, Fähigkeit mithilfe von Tätigkeitsbeschreibungen oder technischen Wertungskriterien, das verursacht auch sehr viel Aufwand und da will die Europäische Kommission nochmal ran. Dann die allgemeine Überprüfung ist auch schon in der Level 1 Gesetzgebung angelegt gewesen, also das ist an sich ein Prozess, der schon absehbar war. Das DRC hat hierzu auch eine Eingabe am 15. Dezember 2025 der Europäischen Kommission übermittelt. Warum Eingabe und nicht Stellungnahme? Als Europäische Kommission hat die hier Rückmeldungen vom Anwenderforum zur Taxonomieverordnung eingeholt. Wir hatten diese Eingaben, die wir von den Mitgliedern des Anwenderforums erhalten haben, nochmal einen Fachausschuss gegeben, haben dann nochmal gefragt, ob es aber gegebenenfalls Änderungswünsche gibt und hatten das dann halt als Eingabe und nicht als Stellungnahme übermittelt. So, jetzt ist es aber interessant, also als Ergebnis der Rückmeldung zum Call for Evidence will die Europäische Kommission Entwürfe für zwei delegierte Rechtsakte zur Taxonomieverordnung 4 Wochen lang öffentlich konsultieren. Also irgendwann, vermutlich jetzt im ersten Halbjahr 2026, werden wir eine offizielle Konsultation der Europäischen Kommission geben. Und zur Konsultation der Europäischen Kommission haben wir in der Vergangenheit als DSC auch Stellungnahmen des DSC übermittelt. Im Anschluss an diese Konsultation soll dann finaler delegierter Rechtsakt im zweiten Quartal 2026 von der EU-Kommission erlassen werden. Zweites Quartal, also ich würde mal vermuten, so wenn man sich die Zeitschiene anschaut und wenn man so eine Konsultation wirklich ernsthaft durchführen will und die Ergebnisse dann nochmal prüfen will, wird das eher Ende zweites Quartal als Anfang zweites Quartal sein. Wir müssen mal schauen, ist auch noch nicht bekannt, wie die oder wann die Änderungen dann anzuwenden sein sollen. Aber ich wollte mit euch, mit Ihnen heute nochmal besprechen, wie gehen wir weiter vor. Weil vermutlich werden die Änderungen bei der öffentlichen Konsultation sehr umfangreich sein. Diese technischen Bewertungskriterien fokussieren sich halt nicht auf die Berichterstattung. Hier geht es nicht um ja, die Expertise, die eigentlich beim DSC vorhanden ist, nämlich Berichterstattung, sondern hier geht es wirklich um wissenschaftlich fundierte Schwellenwerte, um Branchenexpertise im Hinblick auf ja, verschiedenste Parameter, die die technischen Bewertungskriterien halt beeinflussen. Hier ist die Frage, ja, wollen wir ähnlich wie bei dieser Eingabe zum Call for Evidence eingehen, nämlich das Anwenderforum zur Taxonomieverordnung nutzen? Spontan, wenn diese Konsultationsentwürfe veröffentlicht werden, eine Sitzung einberufen, da um Ideen bitten für Eingaben. Diese würde dann der DSC-Mitarbeiterstab sammeln, nochmal den Fachausschuss zur Vorlage geben im Umlaufverfahren mit der Bitte um Ergänzungen, Streichungen, Kommentare, wie auch immer und das dann in der Stellungnahme umwandeln. Oder wollen wir diese Konsultationsentwürfe nur in einer Sondersitzung oder vielleicht auch in einer regulären Sitzung mal gucken, wie das dann von einem Timing her passt? Dann nur im Rahmen des Fachausschusses diskutieren. Ja, oder womöglich keine uns nicht an der Konsultation beteiligen, weil halt ja nicht bekannt ist, wie umfangreich, welche technischen Bewertungskriterien da gefragt werden oder was da der Inhalt dieser delegierten Rechtsakte ist. Also ich wollte das einfach mit dem Fachausschuss jetzt besprechen, weil diese technischen Bewertungskriterien, wie gesagt, da braucht man schon Branchenwissen oder Spezialwissen im Hinblick auf Technik, auf Grenzwerte etc. pp. Tanja.
Ja, vielen Dank, Marco. Genau, also gerade die Technical Screening Criteria, da muss ich auch sagen, sehe ich mich zumindest nicht an vorderster Front als Fachausschussmitglied, weil das ist wirklich was, wo dann bei uns auch die absoluten Taxonomie und auch entsprechenden Technologen mit im Loop sind. Deshalb finde ich jetzt die Idee zu sagen, wir machen ein Anwenderforum und gegebenenfalls kann man ja im Rahmen des Anwenderforums, wo sich dann die entsprechenden Experten und Expertinnen auch einwählen, vielleicht kann man da sogar hingehen und nochmal überlegen, ob man quasi in Breakouts das Ganze nochmal so ein bisschen in die Industrien aufsplittet. Also wäre eine Option. Ich fände es schon gut, wenn wir einen Input geben, aber ich sehe das nicht zwingend vom einfach von der Fachexpertise im Fachausschuss. Um Gottes Willen, ich will keinem zu nahe treten. Es mag den ein oder anderen Supertaxonomie-Experten oder Expertin hier geben. Aber aus Chemiesicht geht's hier schon wirklich in eine, wie du gesagt hast, in eine sehr wissenschaftliche Diskussion.
Vielen Dank erstmal dafür, Lothar.
Ja, ich würde mich da anschließen, vielleicht mit der Nuancierung. Also ich stimme dem zu, was Tanja gesagt hat, das ist was für Feinschmecker. Also da geht's wirklich die Schwellenwerte etc., die kann man dann nur verstehen, nachvollziehen, wenn man dann auch wirklich einschlägig da A, das Wissen hat und B, die Implikationen dann genau nachvollziehen kann. Was ich mir aber vorstellen könnte, ich weiß nicht, Tanja, ob du da mitgehen würdest, ob wir jeweils exemplarisch aus den Sektoren, ich sage jetzt mal Chemie, Energie, gerne Transport oder Automobil, Beispiele nennen, die für uns besonders virulent sind. Also jetzt gerade im Energiesektor sind diese 100 Gramm CO2 pro Kilowattstunde, die soll ja abgesenkt werden, dieser Wert. Das ist eine ganz, ganz zentrale Größe. Und dazu haben wir eine Meinung. Und da könnte ich mir vorstellen, dass im Chemiebereich, in den anderen Sektoren auch jeweils 2, 3, 4 Herzensthemen wirklich von Bedeutung sind. Und die könnten wir ja sammeln. Weil ich glaube, damit würden wir einfach zeigen, auf der einen Seite ist es eine technische, formale Form der Berichterstattung und auf der anderen Seite gibt es wirklich ganz konkrete Implikationen und in der Mischung ist das relevant. Und vor die Klammer, letztlich wollen wir doch alle, dass die Taxonomie auch eine gewisse Bedeutung hat und nicht, dass es dieses polemische Bashing gibt, was in Teilen ja auch stark begründet ist, weil eben viele dieser Dinge eben nicht sauber geklärt sind. Deswegen so eine Nuancierung könnte ich mir gut vorstellen mit sektorspezifischen Elementen.
Sehr sinnvoll, Vorschlag. Vielen Dank dafür. Klaus Hufschlag.
Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, also ich glaube auch, wir sollten uns hier im Fachausschuss nicht an einzelnen technischen Kriterien festhalten. Aber es ist ja schon die Frage, ob es gelingt, das Ganze etwas praxisnäher und praktikabler zu formulieren oder ob wir im Ergebnis wieder Kriterien haben, die eigentlich nicht umsetzbar sind oder wenn dann nur in der Nische. Das wäre ja eigentlich das, was interessiert. Ist das in Summe jetzt, wird das langsam mal anwendbar und bringt das was oder verlieren wir uns hier weiter in den Details außerhalb praktischer Anwendbarkeit? Und ich glaube, das ist etwas, das können wir auch auf Fachausschussebene würdigen, aber da wäre natürlich Input zum Beispiel aus einem Anwenderforum eine super Sache.
Okay, dann nehme ich mal mit, ein Anwenderforum oder die Einladung für eine neue Sitzung wird dann einfach einberufen, weil immer diese Konsultationsentwürfe veröffentlicht werden. Gegebenenfalls wird auch schon in der Einladung sensibilisiert, dass noch Sondersitzungen für diverse Branchen da einberufen werden. Und das DSC sollte sich im Zweifel eher auch für die jeweilige Branche, ich nenne es mal jetzt Red Flags, weil das bei den ESRS auch immer so aufkam, also auf einige Punkte fokussieren, als sich da völlig im Detail zu verlieren. Okay, dann ist das schon mal ein Vorgehen. Vielen Dank.
Und zumindest schicken wir es beim Fachausschuss nochmal vorbei. Das war ja der Punkt zum Schluss nochmal der Punkt von Klaus Hufschlag, dass wir einfach mal sagen, da gibt es nochmal erstmal drüber zu gucken und zweitens, vielleicht gibt es dann noch ein paar Nuancierungen, was das Gesamtbild angeht. Genau.
Okay, vielen Dank. Das war mir jetzt wichtig. Genau, und jetzt wollte ich nochmal kurz diesen Entwurf von FAQs vorstellen, der am 17. Dezember veröffentlicht wurde, der ja durchaus auch Einfluss jetzt auf die neue Berichterstattung in 26/25 haben kann. Ja, das DSC hat da auch, also durchgängig weg, immer kritisiert, dass dieses Timing natürlich für Unternehmen mit kalendergleichem Geschäftsjahr suboptimal ist. Das werden wir, glaube ich, auch weiterhin anmahnen. Nichtsdestotrotz, die kamen jetzt raus, ob sie jetzt eine Hilfe sind oder nicht. Ich habe, wie gesagt, ein paar Beispiele jetzt mal rausgesucht. Jedenfalls Klar ist, dass dieser Entwurf von FAQs jetzt im Hinblick auf den neuen delegierten Rechtsakt veröffentlicht wurden. Das steht auch so selber in diesem Entwurf drin. Der ist bisher nur auf Englisch verfügbar. Alle Sprachfassungen werden dann irgendwann 2026 veröffentlicht werden. Inhaltliche Änderungen sind noch möglich. Hier immer wirklich die Betonung auf, naja, die FAQs sind rechtlich nicht verbindlich. Das ist sozusagen Level 3 Gesetzgebung. Der EuG oder EuGH legt die EU-Recht verbindlich aus. Das steht halt im Vertrag der Europäischen Union und auch nochmal der AEUV, also zum Ablauf der Europäischen Union, wie da diese Institutionen arbeiten sollen, zur Arbeitsweise der Europäischen Union. Nichtsdestotrotz entfalten diese FAQs trotzdem eine gewisse Bindungswirkung, weil Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts und Aufsichtsbehörden da durchaus in die FAQ-Dokumente reinschauen und das, zumindest was wir immer wieder gespiegelt bekommen, durchaus dennoch zu Diskussionen führt. Meine persönliche Wahrnehmung ist ja, wir haben jetzt nur eine Viertelstunde und ich wollte jetzt nicht vertieft auf diese FAQs eingehen, weil man kann dazu auch keine Stellungnahme geben, das ist natürlich auch unglücklich. Mein Eindruck ist, viele sind eher, also die Klarstellungen sind teilweise mehr, teilweise weniger hilfreich, ein durchwachsenes Bild wie so oft. Und teilweise sind da aber auch Überraschungen drin, die zumindest mir so vorher nicht bewusst waren. Würde mich mal interessieren, wie Ihre Meinung so war. Ich habe jetzt mal den Fokus auf Nicht-Finanzunternehmen gelegt. Hier sind aber durchaus auch nochmal Klarstellungen oder FAQs mit Bezug auf Finanzunternehmen drin. Hier erstmal zur Anwendung. Ja, wie funktioniert denn jetzt dieses Wahlrecht, wenn ich in 26 für 25 berichten will? Ja, nein, nach den neuen Vorschriften oder womöglich doch erst in 27 für 26. Eine Klarstellung, die meines Erachtens gar nicht so nötig war, weil das schon ganz gut drin stand in den Erläuterungen und Erwägungsgründen. Naja, also Unternehmen können sich nur entweder oder entscheiden. Also entweder alle Vorschriften, die neu sind, für die Berichterstattung 26 für 25 nutzen oder für die Berichterstattung 27 für 26. Man kann hier kein Cherry-Picking betreiben. Das ist im Endeffekt diese erste Frage hier. Man muss das halt irgendwie im Vollen oder Ganzen nutzen. Man muss dann halt erklären, welche Version man genutzt hat und muss das halt dann in den Erläuterungen schreiben. Genau. Frage 2 ist damit auch verbunden. Interessant ist halt auch, wie mit Vorjahresangaben hier umzugehen ist. Vorjahresangaben, das war eigentlich auch sehr oft bei den Änderungen zur Berichterstattung so ein Thema, das relativ spät immer erst geklärt wurde. Überraschenderweise hätte man auch gedacht, dass die Europäische Kommission hier ein bisschen besser sensibilisiert wird, aber anscheinend nicht. Deswegen jetzt in FAQs Vorjahresangaben sind anzugehen. Sollten Unternehmen jetzt das neue Recht anwenden im 26 für 25, sollen sie trotzdem Vergleichsangaben, für die sie in 25 für 24 berichtet haben, mit aufnehmen, die dann aber nach einer anderen Methodik berechnet wurden. Nichtsdestotrotz sollen sie aufgenommen werden und es soll dann in den erläuternden Angaben berichtet werden, dass halt diese Vorjahresangaben nach einer anderen Methode berechnet wurden und deswegen gar nicht so sinnvoll sind beziehungsweise nicht direkt vergleichbar sind. Und Unternehmen, das wird nochmal klargestellt, können natürlich auch für die Vorjahresangaben diese neuen Vorschriften benutzen, in einer gesonderten Angabe, um zu zeigen, diese Vorjahresangaben, die jetzt nach der neuen Methodik auch berechnet sind, sind jetzt besser vergleichbar, weil man bereits in 26 für 25 jetzt nach der neuen Methodik berechnet hat, deswegen auch die Angaben 25 für 24 neu berechnet hat. Wäre ein Mehraufwand für Unternehmen, aber möglichen Nutzer, ein Mehrwert für die Nutzer der Taxonomieangaben. Also das fand ich schon ganz interessant, Vorjahresangaben ja, denn aber nach dem alten Recht noch zu benutzen. Frage 7. Hier ganz interessant, dass, also würde mich mal auch Feedback hier aus dem Fachausschuss interessieren. Hier wird ein Konnex zur IFRS 8 Segmentberichterstattung aufgemacht, der mir so vorher gar nicht geläufig war. Es gibt halt einen neuen Wesentlichkeitsgrundsatz, der mit dem Delegierten Rechtsakt eingeführt wird. Und jetzt ist hier die Fragestellung, naja, wie ist das denn jetzt hier? Do the revised rules require an undertaking to assess an IFRS 8 reportable segment of activities that comprises several taxonomy eligible activities for taxonomy alignment? Dann wird hier so ein Beispiel ergeben, dass ein berichtspflichtiges Unternehmen im Industriesektor, also schieben wir hier so ein bisschen auf Lothar, könnte halt create a specific reportable operating segment called renewable energy. Okay, which could contain energy generation from solar, 4% of its turnover, and wind, 5% of its turnover. So jetzt sind 4%, 5% unter dieser Wesentlichkeitsschwelle von 10%, die ja neu eingeführt wird. Okay. If this undertaking considers these activities to the material for financial reporting in accordance with IFRS accounting standards, they should not be considered as non-material for taxonomy reporting. Also diese Wesentlichkeitsschwelle, die nach dem delegierten Rechtsakt eingeführt wurde, wird wieder aufgehoben durch die IFRS-Berichterstattung. Dieser Konnex, also es mag durchaus sinnvoll sein, um hier einen Gleichlauf zwischen Nachhaltigkeitsberichterstattung und Finanzberichterstattung herzustellen, war mir so aber gar nicht bewusst. Und dann gibt es hier nochmal ein Negativbeispiel, wann das nicht gefordert ist. Also ganz interessant, diese Frage 7. Für mich durchaus zumindest interessanter als die Klarstellungen, die davor kamen. Dann eine andere Klarstellung, can the reporting non-financial undertaking omit the taxonomy alignment assessment for a subset of an economic activity defined in the delegated act? Also die Idee, ich habe eine Wirtschaftstätigkeit, die ja in verschiedenen Ländern beispielsweise berichtet wird oder die sich durch verschiedene Subaktivitäten zusammensetzt. So, kann ich jetzt entscheiden, naja, diese Wirtschaftstätigkeit will ich nur teil oder ja, kann ich nur teilweise auf Konformität prüfen und teilweise halt nicht, beispielsweise wenn irgendwie Informationen fehlen, warum auch immer. Und da wird gesagt, naja, nein, companies should therefore not consider a portion of an economic activity as material and another portion of the economic activity as non-material. Splitting up an economic activity and not assessing a portion of a specifically reported economic activity under the taxonomy regulation would distort undertakings disclosures. Das nochmal eher, finde ich, eine Betonung, das kam so eigentlich auch schon aus den Erwägungsgründen und aus den Vorschriften hinaus heraus. Ich kann mir nur erklären, dass es hier wirklich ja vielleicht Nachfrage von Unternehmen gab oder von Verbänden, ob das nicht trotzdem wirklich ist und hier möglich ist und hier definitiv nochmal nein. Also ich muss eine ganze Economic Activity als Ganzes bezeichnen, kann mir halt nicht Teile davon irgendwie herausschneiden. Okay. Jetzt fängt hier aber nochmal eine neue Frage mit einem Geografiekontext an. Can non-financial reporting undertakings consider that business activities conducted in a specific geographical area are non-material and omit them from taxonomy assessment? Zum Beispiel, wenn alle all activities conducted in a specific country are non-material because the turnover generated in that country is below. Yes, provided the reporting undertaking has considered that such a treatment would be consistent with, jetzt kommen wir wieder auf IFRS 8, also dieser Konnex zur Finanzberichterstattung, dann the taxonomy reporting on material activities and the requirement do not distort the disclosures, okay, and the requirement to provide information on the economic sector of the non-material activities, also wenn eine Aktivität nicht wesentlich ist, muss man ein paar Zusatzangaben noch machen. Okay, aber ich stelle mir halt bei der, also ich habe die Frage so verstanden, ich habe eine Wirtschaftsaktivität, die alleine in Deutschland durchgeführt wird und da nicht, also unwesentlich ist. Dann kann ich natürlich dieses Wesentlichkeitsgrundsatz hier ziehen, wenn diese 10%-Schwelle nicht genutzt wird. Okay, aber ich vermute mal, der Usus wird eher sein, ich habe eine Wirtschaftstätigkeit, die in mehreren Staaten parallel durchgeführt wird. Zum Beispiel innerhalb der EU und verschiedener Mitgliedstaaten, in einigen nicht, denn in den USA, ja, nein, oder in irgendwelchen anderen Drittstaaten. So, und dann stellt sich halt hier die Frage irgendwie, was ist dann? Wahrscheinlich muss ich dann, wenn ich diese Frage 8 hier nehme, dann trotzdem die Wirtschaftstätigkeit als Ganzes international nehmen und kann mir nicht bestimmte Teile aus Staaten oder bestimmten geografischen Regionen hier rausschneiden oder nicht. Aber ja, also das fand ich tatsächlich ein bisschen, diese Kombination aus Frage 8 und 9, musste ich mir erstmal den Kopf kratzen und wollte ich hier zumindest nochmal vorstellen. Christian.
Ja, danke dir. Also meines Erachtens wird dabei der Management Approach gar nicht richtig verstanden, weil der Management Approach sagt ja eigentlich in IFRS 8, dass eine Segmentierung immer nach der internen Segmentierung zu erfolgen hat. und nicht jede interne Segmentierung ist quasi auf einer produktbezogenen Ebene, sondern wir haben auch ganz viele Unternehmen, die regional oder nach Kundengruppen oder Ähnlichem segmentieren. Insofern habe ich mir, als ich mir die FAQs durchgeguckt habe, durchaus die Frage gestellt, ob da IFRS 8 komplett verstanden wurde. Denn wenn ich eine ganz andere Segmentierung habe als jetzt produktbezogen, dann dürfte sich diese Frage doch gar nicht stellen, oder habe ich es nicht verstanden?
Also ich würde mich auch interessieren, wie weit diese FAQs jetzt schon von den Erstellern, zumindest den Nicht-Finanzunternehmen hier in der Runde, gescreent wurden und was die hier zu den Fragen identifiziert haben oder halt nicht. Und sehr wertvoll wäre die Info, ob hier sogar Verschlimmbesserungen drin sind in diesen FAQs, was ja in der Vergangenheit durchaus auch der Fall war. Ich will da auch mal so ein bisschen auf Lothar.
Ja, ich nehme das nochmal mit. Die ganzen Fragestellungen sind mir bekannt. Aber ich habe die jetzt auch nochmal direkt an meine Experten nochmal weitergeleitet. Also für uns war das meiste eigentlich relativ klar. Also ich weiß jetzt im Moment nicht, ob das eine Verschlimmbesserung ist. Ich meine, gerade bei den 10% gibt es auch die Fälle, wo wir geprüft hatten, vielleicht gibt es mal Fälle, wo wir ausnahmsweise bestimmte 3% auch explizit zeigen wollen.
Ja,
genau. Den Fall gibt es ja auch. Also von daher, also wir haben da auch eine Runde von Energieunternehmen, die jetzt auch genau diese Thematik und auch Eingaben auch getätigt haben. Deswegen, ich nehme es einfach mal mit, kann da jetzt nichts Verbindliches sagen, aber ich melde mich dazu.
Ja, vielen Dank. Genau. Zwei Fragen hatte ich mal also exemplarisch, wie gesagt, sind doch mehr Fragen und Antworten drin. Noch mal eine Frage, how should undertakings describe sectors related to non-material activities omitted from the taxonomy assessment for the purpose of taxonomy alignment? Also hier die Frage, sollten Wirtschaftstätigkeiten unwesentlich sein, müssen trotzdem gewisse Sonderangaben zu diesen Wirtschaftstätigkeiten gemacht werden, unter anderem welchen Sektor sie durchgeführt wurden. Und hier nochmal die Klarstellung, wo ich aber dachte, das stand zuvor eigentlich auch schon ziemlich eindeutig drin, aber okay, nochmal eine Betonung. Naja, nach Erwägungsgrund 6 kann man halt die NACE-Codes hier nutzen für diese Sektorbeschreibung für unwesentliche Wirtschaftstätigkeiten, muss es aber nicht. Okay. Und in addition, the disclosure of the sectors to which economic activity is considered as non-material according to, dann halt den Vorschriften zur Unwesen oder zur Wesentlichkeitsgrundsatz, pertain to should be consistent with the disclosures under paragraph 16 of IFRS 8, which requires reporting undertakings to describe the sources of the revenue included in the all other segments category that are non-financial material. Und hier würde ich auch wieder sagen, naja, Moment mal, das stand so, aber eigentlich gar nicht im delegierten Rechtsakt und das jetzt auch schon wieder so in Bezug auf die IFRS 8. Den hatte ich vorher nicht gesehen und meines Erachtens steht er so explizit auch gar nicht in der Level 2 Gesetzgebung. Also hier auch nur noch, um Sie zu sensibilisieren oder euch zu sensibilisieren, da steht jetzt hier ein Bezug zu IFRS 8 drin, der meines Erachtens zumindest vorher gar nicht in den delegierten Rechtsakten oder in der Level 1 Gesetzgebung vorhanden war, zumindest nicht so explizit. Und dann nochmal hier eine Sonderfrage zu den Wesentlichkeitsgrundsätzen im Hinblick auf diese OPEX-Angabe. Auch das zieht sich die letzten Jahre beim DSC durch, dass wir diese OPEX-Angabe immer als kritisch gesehen haben, beziehungsweise nicht als kritisch, aber uns unnütz. Das Argument, weil man das OPEX ja, also die sind A, schlecht definiert im Rahmen dieser Regulierung zur Taxonomieverordnung und B, sie sollen halt irgendwie die Nachhaltigkeitsleistung im Hier und Jetzt widerspiegeln, aber das macht die Umsatzkategorie halt auch. Deswegen OPEX streichen, das konnte jetzt nicht hier gemacht werden mit dem delegierten Rechtsakt, weil es hier Level 2 Gesetzgebung ist und man müsste nochmal Level 1 dann, aber okay. Und dieser neue delegierte Rechtsakt does not prescribe a specific methodology for reporting undertakings on how to determine whether the OPEX is material for the business model. Also beim OPEX gibt es irgendwie zwei Wesentlichkeitsgrundsätze, einmal diese 10%-Schwelle, aber eigentlich vorgeschaltet auch nochmal, wenn OPEX gar nicht wesentlich ist fürs Geschäftsmodell, dann muss man diese OPEX-Gänze gar nicht berichten. Hier ist halt die Frage, ja, wann sind denn OPEX jetzt unwesentlich fürs Geschäftsmodell? Das ist halt den Unternehmen freigestellt. However, they should make this determination consistently with the general principles for financial materiality as defined in the accounting directive. Jetzt hier, ja, kein Fokus irgendwie auf IFRS, sondern Accounting Directive. Okay, relativ offen hätte man vielleicht mal ein Beispiel auch nochmal konkretisieren können. Wir hatten im Anwenderforum zur Taxonomieverordnung dieses Beispiel auch nochmal anhand einfach von Praxisbeispielen für Unternehmen, die dieses neue alte Wahlrecht in den letzten Jahren schon mal gezogen haben, gesprochen, und da wurde gesagt, ja, wahrscheinlich irgendwas von unter 5% hat sich wohl so durchgesetzt, dass OPEX Angaben da mit 5% irgendwie an Gesamt OPEX nach Taxonomieverordnung definiert. Wenn da OPEX niedriger sind, dann zählen die wohl fürs Geschäftsmodell als unwesentlich. Die Diskussion im Anwenderforum kann ich gerne nochmal im Nachgang zum Protokoll denn hinzufügen. Ja, aber hier keine weitere Klarstellung, ist vielleicht auch ganz gut, dass die Europäische Kommission das hier offen gelassen hat, ob jetzt dieser Satz ja, General Principles for Financial Material as defined in the Accounting Directive als hilfreich ist oder nicht. Das steht halt meines Erachtens so explizit auch nicht in Level 2 Gesetzgebung drin. Also hier auch wieder geht darüber hinaus meines Erachtens, aber zumindest ist jetzt hier ein Verweis auf Accounting Directive drin, den die Kommission rangebracht hat. Mhm. Jo, und das war's dann nämlich auch zu einfach einer Auswahl vom Entwurf von FAQs. Wie gesagt, nächstes Mitte diesen Jahres wird da wahrscheinlich nochmal in einigen EU-Amtssprachen drin sein und kann sich bis dahin auch nochmal inhaltlich ändern, wobei die Europäische Kommission bisher noch nie eine Track-Changes-Version veröffentlicht hat, also das werde ich mir dann nochmal im Detail selber angucken müssen, was die Änderungen denn waren, wenn es soweit ist. Und das war es auch nochmal als ein kurzes halbstündiges Update zur Taxonomieverordnung.
Vielen Dank, Marco, für das Update. Ein paar interessante Aspekte. Wir haben gesagt, wichtig bei uns besprechen, ob wir jetzt da weiter vorgehen mit diesen Konsultationen zu den Technical Screening Criteria. Und da haben wir, glaube ich, ein relativ einmütiges Bild. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank an alle. Wir